Marke und Robe.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Marke und Robe. Heute wieder mit meinem Lieblingspolizisten, dem Mann mit der Marke, dem Alexander Meissner. Hallo Alex.
Ja, hallo Thomas, der Retter des Rechts auf der anderen Seite. Ich freue mich. Und wir haben wir haben ja immer spannende Gäste, aber heute haben wir aus meiner Sicht einen richtig spannenden Gast nochmal oben drauf.
Genau, am Sonntag saß er noch bei Anne Will in der Talkshow und hat uns alle begeistert. Und heute ist er hier in unserem Podcast. Wir freuen uns ganz besonders. Herzlich willkommen, Wolfgang Kubicki. Hallo, Herr Kubicki.
Hallo, ich freue mich auch. Schöne Grüße nach Magdeburg.
Jo. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch erstmal zur Wahl zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden unserer FDP. Freuen uns sehr. Wir haben da mal so ein paar kurze Einstimmungsfragen vorbereitet, die wir Sie bitten, mal mit, für welche Alternative Sie sich entscheiden, Herr Kubicki. Die erste Frage ist: Berge oder See?
See. Also See im Sommer, Berge im Winter.
Genau. So, die zweite Frage wäre: Wein oder Bier?
Wein, ganz eindeutig.
Ja, gut. Dritte Frage: Hund oder Katze?
Hund. Ich bin zwar mit Katzen groß geworden, aber ich habe mich einfach in Hunde verliebt, in die Rasse der Labradore.
Ah, Wasserhunde.
So, jetzt wird's spannend. Vierte Frage: Schwarz oder Grün?
Also zum Tragen eher schwarz als grün.
Frage 5, die vorletzte Frage: Landtag oder Bundestag?
Bundestag. 25 Jahre Landtag war sehr schön, aber das ist eine völlig andere Welt. Das ist jetzt nicht Land und Bund, sondern es ist Kreisklasse gegen Champions League.
Oh ja. Okay. So, und jetzt die letzte Frage, die erklärt Alexander.
Löwe oder Adler?
Löwe.
Ah, und ich nehme mal an, Sie wissen, wo ich drauf hinaus will, in Braunschweig geboren.
Eintracht Braunschweig. Einmal Löwe, immer Löwe.
So genau.
Ja, Löwe oder Adler, die unsere historischen Vorfahren, so 1000 Jahre her, Heinrich der Löwe, seines genau. Zeichens, aus Braunschweig. Wie verschlägt es einen von Braunschweig an die Küste?
Sag mal, Heinrich der Löwe, der erste Kriegsdienstverweigerer.
Stimmt, der ist nicht mit Italien gezogen. Ja,
das genau. Und er war immer renitent. Insofern passt das auch sehr gut zu meinem persönlichen Lebenslauf. Warum bin ich an die Küste gekommen? Aus Liebe. Ich habe meine erste Frau in Braunschweig kennengelernt, die während der Semesterferien dort gejobbt hat. Und wie das Leben so spielt, steht schon in der Bibel. Nicht? Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und einem Weib anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Also, da die in Kiel wohnte, bin ich nach Kiel gezogen.
Ah, und deshalb auch wahrscheinlich, das haben wir bei Wikipedia gefunden, in den 1980er Jahren betrieb Wolfgang Kubicki nebenberuflich eine Kneipe in Kiel.
Gibt's die noch? Für ein Jahr, das ist tatsächlich so. Die damalige Studentenkneipe Quam Quam. Ich stand ja regelmäßig vor dem Tresen, habe mir gedacht, macht auch Sinn, vielleicht mal hinterm Tresen zu stehen. Ich hatte nach meiner ersten Ausbildung auch ein bisschen Gaststättenberatung gemacht und bin von dem Inhaber gefragt worden, ob ich mich nicht beteiligen will. Dann habe ich gesagt, mache ich gerne. War eine sehr lehrreiche Zeit. Man lernt in dieser Phase unglaublich Leute kennen und Situationen einzuschätzen. Also wie schnell eine Kneipenschlägerei entsteht und warum das so passiert. Und es war damals noch so, dass die Kassensysteme es zugelassen haben, dass man auch ordentlich verdienen konnte. Ist ja alles verjährt, insofern kann ich das offen zugeben.
Ja, alles klar. Wir wollen noch nicht mehr einleiten hier. Ich bin örtlich auch nicht zuständig. Genau, kurze Frage. So lange im Landtag, so lange im Bundestag, aber nie irgendwie in einem Ministeramt gewesen?
30 Jahre im Parlament, 31 Jahre im Parlament, ja? Landtag und Bundestag. Ich bin mit Haut und Haaren Parlamentarier, weil ich nach wie vor der Auffassung bin, das ist tatsächlich die erste Gewalt und es muss vernünftige Menschen geben, die immer wieder darauf hinweisen und das auch einfordern. Also nicht die Parlamentarier sind für die Regierung da, sondern genau umgekehrt, wird ein Schuh draus. Und es hat was damit zu tun, dass die Freiheitsgrade, wenn man im Parlament sitzt, einfach unendlich größer sind, als man in einem Kabinett sitzt und nur für einen Bereich zuständig ist. Diese Einengung hat mir nie gefallen. Und dann wäre als weiteres hinzugekommen, ich hätte meinen Beruf nicht weiter ausüben können. Der Kollege weiß, wovon ich spreche. Ich bin auch mit Leidenschaft Anwalt und vor allen Dingen Strafverteidiger. Das macht etwas, für einen Liberalen ist das geradezu lebensnotwendig, sich immer für die Rechte anderer einzusetzen und darauf zu achten, dass der Staat nicht übergriffig wird.
Ja, das würde mir auch fehlen, wenn ich das nicht mehr machen könnte. Haben Sie die Robe jetzt noch öfter mal an oder hängt die im Schrank ausschließlich?
Nein, ich habe die Robe auch noch an. Ich bin gelegentlich auch noch in Gerichtssälen. Am 7. Juni beginnt eine längere Hauptverhandlung. Ich verteidige auch noch in zwei größeren Verfahren. Das Schöne an Strafsachen ist, dass man die Termine abstimmen kann und dass man anders als in Zivilsachen nicht sehr viel schreiben muss. Auch ein bisschen was, aber nicht sehr viel schreiben muss. Entscheidend ist immer, wie wir sagen, die Inkarnation der Hauptverhandlung, ordentliche Vorbereitung, ordentlicher Auftritt. Aber meine anwaltliche Tätigkeit hat sich auf maximal 20% reduziert, anders als früher. Im Landtag konnte ich deutlich mehr machen, weil ich auch näher dran saß. Von Berlin aus meiner Tätigkeit nachzugehen ist schwer und meine Funktion als Vizepräsident fordert auch relativ viel Zeit. Ich bin auch noch Vorsitzender der Bau- und Raumkommission, also für die Bauten hier des Deutschen Bundestages zuständig. Das ist schon sehr zeitintensiv und deshalb sind meine anwaltlichen Tätigkeiten begrenzt und laufen auch langsam aus. Also altersbedingt, ich bin ja jetzt knapp über 60 oder kurz vor 70, sagen wir mal so, ist es auch gut, wenn man dann auch feststellt, dass es vielleicht doch besser ist, Golf spielen zu gehen, als die ständigen Wendungen der Rechtsprechung und der Gesetzgebung noch zu inhalieren.
Bevor man dann vor einem Gerichtsgebäude steht, das schon seit ein paar Jahren geschlossen ist.
Ja, gut, das ist mir noch nicht passiert. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, Herr Kollege.
Nein!
Aber bevor es soweit ist, sollte man wirklich aufhören. Ja, ist das so.
Ja. Vizepräsident des Bundestages, das hört sich irgendwie nach viel Verwaltung und nach viel Schreibkram an. Ist das so?
Ein Schreibkram nicht, sondern Vizepräsident des Deutschen Bundestages haben überwiegend Repräsentationsfunktionen. Also der Deutsche Bundestag ist ja mit allen möglichen Parlamenten verbandelt. Organisationen, sonstige Einrichtungen, Menschen müssen geehrt werden, müssen empfangen werden. Das diplomatische Korps muss empfangen werden und das teilen wir uns dann auf. Weihnachten beispielsweise bekommt der Deutsche Bundestag Dutzende von Weihnachtsbäumen aus den verschiedenen Landesteilen geschenkt. Da muss immer ein Vizepräsident einen dieser wunderbaren Weihnachtsbäume entgegennehmen und dann noch gemeinsam Weihnachtslieder singen. Wobei ich völlig begeistert war, dass mein leider verstorbener Kollege Thomas Oppermann, Sozialdemokrat, der war wie wild hinterher, Weihnachtsbäume entgegenzunehmen und Weihnachtslieder zu singen. Also es war wirklich faszinierend, aber so ist es nun mal. Wahrscheinlich wegen der roten Mäntelchen, die dann die Nikoläuse und Weihnachtsmann getragen haben. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es Sitzungsleitung. Da wechseln wir uns alle 2 Stunden ab, Präsident und Vizepräsidenten bei der Sitzungsleitung der Plenartagungen. Warum alle 2 Stunden? Weil wir sehr aufmerksam das Geschehen verfolgen müssen im Plenarsaal und die Reden auch noch hören müssen, weil da regelmäßig ja Beleidigungen vorkommen oder Anwürfe, die zurückgewiesen werden müssen. Und dann lässt auch die Konzentration nach. Und dann gibt es auch menschliche Bedürfnisse. In der Geschäftsordnung steht, wenn der Präsident sich vom Stuhl erhebt, ist die Sitzung zu Ende. Und deshalb muss man das schon sehen, dass man alles sich auch abwechseln kann. Und dann hat jeder Vizepräsident noch eine weitere Funktion. Er leitet eine der Kommissionen des Ältestenrats, also des Parlaments. Ich leite die Bau- und Raumkommission. Wir bauen gerade für insgesamt 1,5 Milliarden Euro mehrere Liegenschaften neu. Vielleicht können wir darauf noch eingehen. Dann haben wir eine Kommission für Inneres, also die beschäftigt sich mit den Sicherheitsfragen des Deutschen Bundestages und drumherum. Dann haben wir eine Mitarbeiterkommission. Wir haben ja nicht nur knapp 3.200 Mitarbeiter des Deutschen Bundestages, sondern insgesamt noch ungefähr 8.000 Mitarbeiter bei Fraktionen und Abgeordneten, die alle ja auch lediglich rechtliche Probleme haben und die bearbeitet werden müssen. Dann gibt es eine Rechtsstellungskommission, die sich mit den Statusfragen der Abgeordneten beschäftigen. Auch das ist immer wieder Gegenstand von langen Erörterungen, beispielsweise wann und wie darf Polizei ermitteln, wann und wie sind Abgeordnete zu schützen gegenüber Dritten. Die Verhaltensregeln beispielsweise für Abgeordnete werden dort entwickelt. Und so hat jeder und da haben wir eine IT-Kommission, die sich mit wirklich herausragenden Fragen beschäftigt, warum bei uns nie was funktioniert hier. Also man wundert sich, wir haben eine relativ große IT-Abteilung im Deutschen Bundestag. Gleichwohl muss ich erwähnen, der Bundestag ist jeden Tag Angriff von wirklich Tausenden von Hackerangriffen. Die meisten können tatsächlich abgewehrt werden, aber nicht immer. Trotzdem stimmt auch die Infrastruktur hier nicht mehr so. Das ist vor 25 Jahren mal alles entwickelt worden. Und wir müssen jetzt hier sanieren. Das ist ein großer Aufwand, weil sich vor 25 Jahren keiner mit der Frage beschäftigt hat, wie warm eigentlich Server werden können. Und dann brauchen sie ein neues Klimakonzept, weil nicht viele Geräte in einem Raum heißt eben viel Wärmeabstrahlung. Also das sind so alles wunderschöne Fragen. Dann haben wir Präsidiumssitzungen, da sprechen wir uns ab, weil wir ungefähr gleiche Verhaltensweisen im Plenarsaal an den Tag legen wollen. Also nicht, dass der eine sagt, man darf die AfD als Nazis beschimpfen, die anderen sagen, nee, sondern dann sagen wir immer, wo schreitet man eigentlich ein, wo ist die Schwelle? Und sonst organisatorische Abläufe spielen auch eine Rolle. Das ist immer mittwochs morgens um 8 Uhr. Also nicht Leute, die denken, Parlamentarier schlafen lange. Ich kann sicher sagen, die meisten sind um 7.30 Uhr bereits im Haus. Und jedenfalls ich selbst bin nie vor 23 Uhr aus dem Haus. Deshalb sind Sitzungswochen sehr anstrengend. Und ich kenne von Berlin, ich bin 3,5 Jahre jetzt in Berlin. Ich kenne außer dem Reichstag und meiner eigenen Wohnung nur die Städten dazwischen, die 8 Lokale, die zwischendrin liegen. Sonst kenne ich nichts weiter von Berlin. Ich werde jetzt mal eine Woche, glaube ich, im Sommer in Berlin bleiben, um von der Stadt mal ein bisschen was zu sehen.
So eine schöne Stadt sein.
Also. Momentan ist sie relativ trist, hier ist alles geschlossen. Ja, und gut. Das ist das Schlimmste überhaupt. Also wenn man mir Restaurants nimmt, nimmt man mir die Hälfte meines Lebens.
Aber meine Frage, Sie waren ja von, bis jetzt muss ich gucken, 92 schon mal im Mitglied des Bundestages?
Von 1990 bis 1992, ja.
Genau. Nach 92, dann, ja, jetzt muss ich das mal rechnen, 17 plus 8, 25 Jahre später wieder, passt das ja, wieder eingezogen.
Ja, ja.
Hat sich da was verändert im Bundestag? Also so von den, vom Umgang miteinander?
Mit WLAN wahrscheinlich.
WLAN, ja.
Also zunächst einmal ist es ein ganz anderer Bundestag, weil der, den ich kennengelernt habe, 1990, der saß in Bonn.
Ja, ach so, okay. Ja,
das kommt, Da hatten wir noch das Wasserwerk, es war übersichtlich und beschaulich, die Wege waren relativ kurz, es gab kein Handy, es gab keine Podcasts wie diese, sondern man hatte immer noch sehr viel analog zu tun, man konnte auch nicht immer und überall erreicht werden, was sehr schön war. Das hat sich dramatisch geändert, die Geschwindigkeit, in der man jetzt abgefragt werden kann und auch antworten muss, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden, die hat sich unglaublich verändert. Also bei mir ist es manchmal so, dass ich, wenn ich präsidiere, Sitzungsleitung habe, ich eine SMS bekomme oder eine WhatsApp-Nachricht bekomme von einem Redakteur oder einer Redakteurin, die mir sagt, Herr Kubicki, was sagen Sie denn zu folgendem Vorfall? Und ich schreibe dann zurück, ich habe noch gar nicht mitgekriegt, dass es einen gab. Dann heißt es, Sie können jetzt in 10 Minuten was dazu, die nächsten 10 Minuten was dazu sagen, dann nehmen wir Sie mit, ansonsten sind Sie draußen, dann überlegen Sie, wie sollen Sie was sagen zu einem Vorgang, den Sie gar nicht kennen, also lieber lassen, ne? Ist aber auch, ist also in der politischen Kommunikation auch ein Problem, wenn man dann als Person oder als Partei nicht öffentlich auch in Erscheinung tritt. Aber das ist so, die Geschwindigkeit, wir kriegen ja jeden Tag irgendwie hunderte von Mails, in Spitzenzeiten über 1000, und die Leute erwarten alle, dass man sofort antwortet. Also kriege ich ja schon nach einem Tag manchmal wütende Mails, warum antworten Sie nicht? Nehmen Sie Ihre Wählerinnen und Wähler nicht ernst? Und dann schreibe ich so, gerade weil ich alle ernst nehme, ich kann nicht hier allen sofort antworten.
Ja. Also Sie sind ja auch sehr, sehr häufig in Talkshows und verschiedensten Formaten mit unterwegs.
Ja, in Podcasts beispielsweise.
Podcasts, genau. Ja. Habe ich im Vorfeld mir mal ein paar angesehen. Da ist ein Satz gefallen. Ja, manchmal hat man auch so Redakteure, die einen nicht mögen. War so ein kleiner Nebensatz dabei. Merkt man das extrem, ob die Leute einen mögen oder nicht?
Ja, was heißt extrem? Also manchmal merkt man das schon. Ich habe beispielsweise mit unserem Hobbyphilosophen Precht eine Sendung gemacht und da konnte ich schon merken, dass der mich deshalb nicht mochte, weil ich seine Fragen nicht so beantwortet habe, wie er es erwartet hatte, und dann sein Konzept durcheinander kam. Ich habe ihn dann beispielsweise mal gefragt, ob er denn glaube, er hat eine Aussage gemacht wie die, man muss in Großstädten nicht mit einem SUV durch die Gegend fahren, da reicht auch ein Kleinwagen. Das stimmt, muss man nicht, aber kann man. Und wer entscheidet im Zweifel darüber, ob das geht oder nicht geht? Nach meinem Grundverständnis entscheidet in der Demokratie darüber immer die Mehrheit, indem sie entsprechende Wahlen abhält oder, wenn es einen Streit gibt, entscheiden die Gerichte. Wenn wir jetzt Personen haben, die glauben, sie wüssten es besser als die anderen, müssten die jetzt Demokratie abschaffen und Rechtsstaat. Und das könnte dann doch nicht in seinem Interesse sein. Wenn Sie sich die Sendung noch mal angucken in der Mediathek, können Sie sehen, wie der komplett geschluckt hat, weil er glaubte, er als der große Durchblicker der Zeitgeschichte kann den Menschen erklären, was sie tun lassen sollen. Das ist in der Demokratie bedauerlicherweise oder Gott sei Dank jedenfalls nicht ganz so einfach.
Na, wie ist Ihr Verständnis von Presse? Sollte die neutral sein oder können die ruhig?
Presse kann gar nicht neutral sein. Also die Forderung, dass Presse neutral sein soll, ist unsinnig. Jeder von uns hat eine Meinung und selbstverständlich dürfen auch Journalisten eine Meinung haben und selbstverständlich dürfen Zeitungen auch eine Richtung an. Das kannten wir früher schon. Da wussten wir, Spiegel ist links und FAZ ist rechts oder was auch immer. Die kann schon eine Farbe haben, die Zeitung. Aber es muss insgesamt im Medienmarkt gelingen, dass dort die verschiedenen Aspekte, und zwar unabhängig davon, ob sie einem passen oder nicht, dass die sich wiederfinden und behandelt werden können. Ich habe die Taz immer unterstützt, nicht weil ich die Taz so toll, also die machen die besten Überschriften überhaupt.
Stimmt.
Nicht, weil ich sie inhaltlich so toll fand. Die haben ja gelegentlich auch eine Meise, aber darauf kommt es gar nicht an. Sie sind wirklich auch eine Bereicherung für den Meinungsdiskurs, den wir haben. Und das gilt, soweit ich denken kann, als Reit Schuster von der Bundespressekonferenz ausgeschlossen werden sollte, unabhängig davon, dass ich mich mit ihm auch nicht ordentlich gemein machen kann, habe ich mir gesagt, es kann nicht sein, dass man nur deshalb Leute ausschließt, weil man deren Meinung nicht akzeptiert. Das ist nicht Sinn unserer Verfassung, die darauf Wert legt, nicht, dass als tragende Säule unseres Gemeinwesens die Meinungsfreiheit gilt und jedermann auch verpflichtet ist, Meinungen zu ertragen, die er eklig findet, solange sie nicht strafrechtlich relevant sind.
Das erkläre ich als Polizist auch immer den Politikern bei uns hier im Landtag. Die Polizei hat ja eine ähnliche Aufgabe da wie die Presse, muss neutral sein, ja, oder muss, kann ruhig ihre Meinung haben, muss aber alle verteidigen. Das ist ja.
Ja, ich bewundere Polizei und ich sehe, ich bin ja lange Zeit auch in Schleswig-Holstein als rechtspolitischer Sprecher für die Polizei zuständig gewesen. Ich bewundere die Beamtinnen und Beamten, die auch eine Demonstration von AfD-Leuten oder Querdenkern schützen gegen Angriffe und zu richtiger Weise schützen, obwohl es ihnen selbst kocht. Aber das ist der Sinn der Veranstaltung. Wir als Verteidiger oder wir als Anwälte wissen ja auch, dass wir gelegentlich Mandanten vertreten müssen, die wir auch nicht so toll finden. Und ich sage als Verteidiger immer, meine Mandanten sind unschuldig, sind grundsätzlich unschuldig. Ja, ja.
Mein Reden. Ich verteidige nur Unschuldige.
Ja, ist ja auch so. Wir verteidigen nur Unschuldige, denn wenn die verurteilt werden, ist unser Mandat meistens beendet.
Genau.
Und solange sind die unschuldig oder gelten sie jedenfalls als unschuldig.
Das stimmt.
Genau. So ist das.
Da sind wir ja schon bei den Grundrechten. Also das ist ja im Moment auch eine unglaubliche Debatte mit den Grundrechten, mit den Einschränkungen.
Also was mich daran immer nervt, ist so auch so diese Sprache dazu. Ja? Da wird von Rückgabe der Grundrechte gesprochen und ich kann mich immer nicht erinnern, dass ich die irgendjemandem in Verwahrung gegeben hätte und jetzt höflich bitten müsste, mir die zurückzugeben. Und das wird... Komischerweise wird immer wieder von Rückgabe der Grundrechte gesprochen.
Ja, also das ärgert mich auch zu Tode, weil offensichtlich Regierende glauben, sie seien der Herrscher aller Reusen. Nach der Devise, die Verfassung gewähren wir. Ich sage wieder, wir sind Grundrechtsträger qua Verfassung. Wir brauchen weder Angela Merkel noch Daniel Günther oder einen Haseloff dazu, sondern wir sind Grundrechtsträger kraft Verfassung. Die Grundrechte können zwar eingeschränkt werden, da sieht die Verfassung auch vor, aber die Einschränkungen müssen immer legitimiert sein. Die müssen immer begründet sein, erforderlich und auch verhältnismäßig sein. Und sie dürfen nur so lange gelten, solange es tatsächlich auch erforderlich ist. Also nach der Devise, ich habe Herrn Tschentscher ja bei Anne Will gesehen, ich überlege jetzt noch mal eine Woche, ob wir die Gastronomie aufmachen, habe ich gesagt, also eigentlich müsste man sie jetzt vors Brett nehmen, weil das ist gar nicht mehr in ihrer Macht. In der Sekunde, in der klar ist, dass von Grundrechtsträgern keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr ausgeht, sind wieder in ihren alten Rechten. Da brauchen sie keinen Gnadenakt der Regierung. Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr. Wo keine Gefahr, da keine Abwehr. Dass man das immer wieder betonen muss, macht mich sprachlos. Ich war mir so sicher, dass wir alle diese Verfassungsgrundsätze in uns aufgenommen haben und jedenfalls die Generation nach mir das schon genetisch sozusagen aufgesogen hatte. Und jetzt stelle ich fest, 70% der Deutschen begreifen gar nicht, in was für einem Land wir leben und dass es nicht darauf ankommt, ob ein Führer, eine Königin oder eine Bundeskanzlerin morgens aufwacht und eine gute Laune hat.
Also das ist tatsächlich auch eine verrückte Sache, zumal sehr viele, gerade auch hier in Sachsen-Anhalt hat man das auch gut erleben können, sehr viele Leute auch bereit waren, ohne Probleme, ohne viele Diskussionen das abzugeben. Ja, das war schon ein bisschen spannend, also diese Entwicklung.
Gut, wenn ich komme ja aus Schleswig-Holstein, wenn ich jetzt frech wäre, dann würde ich sagen, Sie sind das ja gewöhnt, aber
sind sehr frech. Genau.
Ich glaube, dass den meisten Menschen auch amtlicherseits fälschlich suggeriert worden ist, wenn sie nur die Anweisungen befolgen, dann würde alles gut werden. Also Sicherheit geht vor allem anderen und das ist jedenfalls unserer parlamentarischen Demokratie, die sehr freilich verfasst ist, nicht nur ein Irrglaube, sondern auch rechtlich sehr suspekt. Und deshalb kämpfe ich, egal wo ich bin, mal für die Selbstverständlichkeit eigentlich, nicht, dass wir alle auch als Bürger, nicht als Untertanen, auch unsere Rechte im Zweifel kämpfen müssen. Und mittlerweile sehen wir auch als Freie Demokraten nicht diese Position, die am Anfang sehr kritisch gesehen wurde und die uns auch sehr viel Missmut gebracht hat, wird von immer mehr Menschen jetzt auch wahrgenommen und aufgenommen. Das erklärt auch unseren Zuwachs. Also wir leben momentan auch davon, dass die Menschen hier wirklich wieder begriffen haben, man braucht tatsächlich eine politische Kraft, die auch gerade auch und gerade in Krisensituationen immer wieder darauf Wert legt, dass der Rechtsstaat nicht untergeflügt wird.
Absolut.
Es ist erstaunlich, wie verstört die Menschen manchmal sind, wenn man ihnen dann mit der Verfassung kommt. Ja? Wenn man dann sagt, guck mal hier, Artikel sowieso, Grundrecht und dann was, jetzt kommen sie mir hier mal nicht mit Recht und Gesetz.
Das höre ich auch mal wieder. Das ist wunderbar. Ich habe dann versucht, mal auch ein bisschen polemisch zu erklären, nicht? Wir bleiben trotzdem nicht alle zu Hause, bis alle Straftäter entlassen worden sind.
Aber Politik ist sowieso ein ziemlich komisches Geschäft. Also wir haben eine sehr junge Kandidatin, 23 Jahre alt, die hatten wir vor kurzem hier auch zu Gast im Podcast, haben mit ihr gesprochen und sie beschrieb so ein bisschen ihren Wahlkampf auf der Straße, wie sie mit Leuten gesprochen hat und so weiter. Und die Sachen, die ihr so vorgehalten wurden, es ist besser nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Muss eine Partei sowas ertragen?
Also ich könnte jetzt mal die Gegenfrage stellen, was will man dagegen tun? Also selbstverständlich müssen wir das ertragen. Wir müssen vielleicht nur offensiver damit umgehen. Die Leute, die sowas sagen, das sind keine FDP-Wähler, die waren auch nie so nah dran, die FDP zu wählen. Wir dürfen uns nun nicht wundern, dass unsere politischen Konkurrenten auch mit, sagen wir mal, Methoden arbeiten, die FDP klein zu halten, die wir zwar für nicht so sinnvoll halten und vielleicht auch für schmählich, aber die jedenfalls erlaubt sind im politischen Meinungskampf. Das machen die Sozialdemokraten beispielsweise und die Linken auch immer wieder, indem sie an die Spendenaffäre der Union erinnern. Helmut Kohl bis heute nicht. Das machen die Rechten bei uns, die immer daran erinnern, dass die SED-Milliarden noch nicht wieder aufgetaucht sind. Also solche Sachen gehören einfach auch dazu. Es werden auch Menschen diskreditiert. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Wo wir einschreiten müssen, ist es, wenn es an die Existenz geht und wenn es verleumderischen Charakter hat, dann muss eingeschritten werden. Das dürfen wir nicht zulassen, nicht einmal im politischen Wettstreit. Aber ich sehe momentan nicht, dass diese Grenzen überschritten worden sind. Also dass man uns vorhält als FDP, diese Mövenpick-Geschichte oder also wir hätten für Reiche und Erben würden wir jetzt die Steuern senken wollen und das sei unerhört, ist Teil des politischen Meinungskampfes. Ich habe Ralf Schädner schon mal gesagt, ich muss mich vor ihm nicht verstecken, hat Ralf Schädner, der große Genosse aus dem Norden, der eine steile Karriere hinter sich hat, der mir dann immer wieder gesagt hat, der Kuppi ist eine Sauerei, dass sie mehr verdienen als Anwalt, als Abgeordneter, habe ich gesagt, der Dr. Schädner, das unterscheidet uns beide, meine Mandanten bezahlen mich freiwillig, die leben nur von Zwangsabgaben, dann war das Ding auch erledigt. Also man kann damit auch offensiver umgehen. Dann hat er gesagt, ja, aber nicht, die müssen doch eigentlich alles offenbaren. Und dann habe ich gesagt, meine Wählerinnen und Wähler der FDP, die wollen mich so, wie ich bin, die wollen mich nicht so, wie sie mich haben wollen, dann würden die mich nicht wählen. Und dann war es auch erledigt. Also man muss, wie gesagt, keine Sorge davor haben, angegriffen zu werden, sondern den Angriff, vielleicht ist jemand von Ihnen auch sportlich unterwegs, so wie beim Aikido, den Angriff nutzen, kurz zur Seite treten, Fuß hinstellen, wir haben ihn in die Wand laufen lassen, das ist dann das Entscheidende.
Was ist eigentlich aus Jan Stegner geworden? Von dem hört man so gar nichts mehr.
Er bereitet sich jetzt darauf vor, er ist jetzt Kandidat für den Bundestag im Wahlkreis Pinneberg. Besteht eine Chance, dass er ihn gewinnt, aber die ist nicht sehr groß und ist auf der Landesliste der SPD auf Platz 3 abgesichert. Das werden die wahrscheinlich schaffen, 3 Leute in den Deutschen Bundestag zu bekommen, Schleswig-Holstein. Und dann wird er im Deutschen Bundestag sitzen und da ich die Ressourcen hier kenne, wird er die ersten 2 Jahre gar nichts sagen, sondern auf der vorletzten Bank sitzen bei der SPD-Bundestagsfraktion. Denn erwartet wird er hier nicht und mit offenen Armen empfangen wird er hier auch nicht. Aber nicht. Es ist schön, dass ich ihn da mal wiedersehe und ihm sagen kann, sehen Sie, Herr Dr. Schädner, was aus mir geworden ist, ich sitze vorne und sitze hinten.
Eine politische Liebe höre ich daraus.
Und ich freue mich das erste Mal, wenn ich mir das Wort erteilen darf. Ich weiß schon genau, was ich dann sagen werde.
Und vor allem, wenn er dann zu lange redet, ihm das Wort wieder entziehen. Das macht wahrscheinlich noch mehr Spaß.
Ja, ich werde bei der ersten Rede weist man freundlich darauf hin, Herr Dr. Schädner, nicht, Sie haben Ihre Redezeit erreicht. Und man kann die Rede jetzt auch zu Protokoll geben, den Rest wohl.
Also Schleswig-Holstein hat da ja auch eine bewegte Politgeschichte, ja, so mit, also wenn ich an in der Historie, wenn ich so an Herrn Barschel denke, Herrn Engholm und so weiter, das ist ja, da war ja immer also viel Bewegung in der Politgeschichte Schleswig-Holsteins, ja.
Also oder viel. Ja, ich habe das alles live miterlebt. Ich war dabei, also nicht, dass ich der Verursacher dieser ganzen Skandale war, aber immer dabei und ich habe mich auch schon gewundert, wie aus einem so kleinen Land so viele bundesweit und sogar
weltweit
transportierte Skandale hervorgebracht worden sind. Also das war ich schon beachtlich. Also Schleswig-Holstein, Nicht? Wir steigen jetzt demnächst in die erste Bundesliga beim Fußball auf.
Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, wo Magdeburg ist, glaube ich, dritte Liga oder so.
Dritte Liga. Dritte genau, Liga, Klasse gehalten.
Gut, das hat, da bleibt er, dann bleibt er ja. Also, aber unabhängig davon, Schleswig-Holstein kann nicht nur Pandemie am besten, sondern auch Fußball und Handball offensichtlich. Insofern, Skandale. Skandale können wir auch. Aber seitdem ich weg bin, ist nichts mehr passiert.
Ich habe das mit den Skandalen immer mit Sorge beobachtet, also so im Nachhinein, weil Sachsen-Anhalt sich ja mal sehr viel von Schleswig-Holstein abschaut. Und das ist ja immer so, dass das Bundesland, mit dem sich in Sachsen-Anhalt gerne verglichen wird, weil wir so von den Einwohnerzahlen her von der Struktur ähnlich sind. Nur, dass wir leider keine Ostsee haben. Das ist
dass die Schleswig-Holsteiner müssen.
Wir haben auch eine andere, wir haben auch eine Nordsee. Also es ist nicht so, wir haben auch zwei. Wir können also auch...
Verdammt.
Und die völlig unterschiedlich sind. Und wir haben gerne Gäste aus Sachsen-Anhalt bei uns im Bundesland. Mhm. Die einzige Chance, dass es uns besser geht, ist, dass wir Besucher bekommen, die viel Geld ausgeben.
Ja, und ist ja offen im Moment auch Schleswig-Holstein, ja? Also Sie können ja Besucher empfangen, wenn ich das richtig verfolgt habe.
Seit gestern wieder vollständig, ohne jede Beschränkung. Vorher ging es nur in Modellregionen. Mhm. Und zwar nicht deshalb, weil wir es nicht anders wollten, sondern weil wir aus Solidarität Sachen länger geschlossen hatten, als das notwendig gewesen wäre. Die Überlegung war immer, wenn wir jetzt alles aufmachen, dann überfluten uns die Hamburger, die in Hamburg nicht rausgehen dürfen, aber dann in Schleswig-Holstein alle Geschäfte blockieren. Also das Schöne ist ja, in meinem Bundesland hatten wir nie eine Situation, die wirklich kritisch war. Wir waren landesweit nie über 100. Wir hatten zwar auch einige Kreise für kurze Zeit mit teilweise ganz absurden Folgen. Kreis Pinneberg beispielsweise über 100, musste alles zumachen. Helgoland gehört zum Kreis Pinneberg. Null Inzidenz, also überhaupt niemand, der infiziert ist. Wir sollten dann auch um alle um 22 Uhr zu Hause sein. Da habe ich den dortigen Sheriff mal gefragt. Da hat er gesagt, ihr spinnt ja wohl. Nicht? Wenn ich um 22.10 Uhr einem meiner Leute hier sage, dann muss ich nach Hause, dann haut er mir was aufs Maul. Ne? Ist das eben. Aber wir sind jetzt, wir stand heute nicht, bei 33 landesweit und wir haben 10 Kreise, die seit längerer Zeit bereits unter 35 sind. Spitzenwert ist 13, glaube ich, jetzt oder 12. Und wie wollen Sie da erklären, wie wollen wir da erklären, Leute, ihr dürft nicht raus, ihr dürft nicht in Geschäfte, ihr dürft nicht in Lokale, das ist einfach irre. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden trifft, beispielsweise in Flensburg, statt 100.000 Einwohnern, und dann habe ich 10 Infizierte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden treffe, sehr geringer, als wenn ich einen 5er Lotto habe.
Hm. Und die durfte man eigentlich mit dem Boot fahren? Ich habe gehört,
dass das durfte man, weil ja, wir durften auch Golf spielen, also Außensport machen. Beim Bootfahren ist es ganz klar, nicht? Man kriegt zum Nachbarboot keinen geringeren Abstand als 2 Meter hin. Ja. Und man ist dann immer draußen in der frischen Luft. Und man kann das, also ich sage das jetzt mal am Sachsen-Anhaltiner, wenn man bei uns auf dem Deich steht bei 3 Windstärken oder 4 Windstärken, können sich Aerosole nicht verbreiten. Das ist ganz einfach. Kann man selbst ausprobieren. Nicht? Bei 4 Windstärken muss man sich mit einer Zigarette mal irgendwo hinstellen, einmal den Rauch ausblasen, dann ist der sofort weg. Ja. Wenn man den aber in einem geschlossenen Raum ausbläst, dann bleibt er einfach hängen. Also, dass man sich draußen bei 3 oder 4 Windstärken nicht anstecken kann, außer man küsst seinen Nachbarn oder den, der am Liegen kommt, das ist selbst jetzt den Virologen klar geworden, die sonst immer nur im Keller sitzen.
Ich frage wegen dem Boot, weil ich habe selber ein Boot. Allerdings an der Ost-Ostsee ein Segelboot, ne? Also ein ganz kleines. Ich hatte mal eine Delanta, jetzt habe ich nur noch eine Lescher 17. Das ist das kleinste Kielboot, was es gibt.
Ja.
Aber,
was soll ich jetzt dazu sagen?
Ja, ist ein schönes Boot, das macht Spaß. Segeln ist klasse.
Wenn ich mit der Lescher sitze und auf die Ostsee wage, bei mehr Windstärken, finde ich das beachtlich. Das ist dann schon.
Es gab jemanden, der soll, das ist die Legende, mit einer Lescher 17 nach Kuba gesegelt sein.
Das ist aber wirklich eine Legende, der ist auch ein Frachter.
Kann man bei Wikipedia nachlesen, das ist ein Hamburger gewesen. Den haben sie angeblich in Kuba sofort verhaftet, weil sie ihm das nicht geglaubt haben.
Ja, ich auch nicht. Der Mut, bei den langen Seen über den Atlantik zu segeln mit einer Lescher 17 und vor allen Dingen eine ausreichende Versorgung zu haben und überhaupt. Also das ist ja aber egal.
Ich habe jetzt Legende, ist Legende. Also wie gesagt, ein Hamburger. Ich kann es nicht nachprüfen. Ich segle hauptsächlich auf den Boddengewässern. Also unter dem Dors sind sehr schöne Boddengewässer. Da ist das passende Boot dafür. Das geht schon. Aber
bei wenig Wind, oder?
Naja, nee, es geht schon.
Auf dem See kann man auch ein bisschen mehr Wind ab.
Wobei die
Bodden haben... Da steht keine große See.
Haben eine kurze Welle, die haben. Das ist schon, schaukelt schon ganz schön. Aber ich wollte was anderes hinaus. In Mecklenburg-Vorpommern gab es dann so lustige Regelungen, dass man einen anderen Hafen nicht anlaufen durfte. Also den eigenen schon, aber keinen anderen Hafen, dass man nicht zusammenliegen durfte. Also so waren eigentlich so Regeln, wo man gesagt hat, das ist mir bei all den Corona-Regeln aufgefallen, dass manche Sachen, die kamen einem vor, als ob man jetzt ein paar Regeln machen musste und die aufgeschrieben hat. Ja, auch in der Gastronomie ist das ja auch sehr häufig so gewesen. Das klang alles so ein bisschen nach Aktionismus. Also
ja, teilweise stimme ich, teilweise ist, war das auch so. Dem stimme ich wirklich zu. Teilweise war das so und teilweise wurden Regeln auch aufgestellt von Leuten, die von der Materie keine Ahnung haben. Also noch einmal, ich meine, was sagen wir denn einfach? Ne? Wenn wir einen anderen Hafen nicht anlaufen dürfen, haben wir einen Notfall. So einfach ist das doch.
Na klar,
das schon, kann zurückweisen. Das kann man im Zweifel auch anmelden kurz oder man sagt leider, Leute, mir ist eine Leine gebrochen, ich habe keine andere oder meine Maschine macht irgendwie merkwürdige Geräusche. Also ja. Ich bin als Anwalt auch immer dafür da, zu erklären, unter welchen Bedingungen man die Regeln einhalten kann.
Was war Ihr weitester Segeltörn, Herr Kubicki?
Mein weitester Segeltörn war bedauerlicherweise auch nur über Kattegat und Skagerrak nach Oslo.
Schon beachtlich.
Ja, ich bin in jungen Jahren in der Ostsee relativ viel rumgeschippert, aber immer dänische Südsee sowieso, Göteborg, Schweden macht man immer sehr schön. Zu der Zeit, zu der ich noch aktiv gesegelt habe, in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, gab es ja eine Trennlinie, nicht? Die begann kurz hinter Travemünde.
Also, ja, verrückt.
Und so schöne Häfen wie Kühlungsborn oder wie jetzt Polen oder Lettland oder sowas konnte man gar nicht anlaufen.
Ich mag Kuba. Das
sind wirklich schöne Häfen.
Andere Richtung. Ja. Wie der mit der was? Lächer 17?
17? Lächer 17, ja, das muss man sich wirklich mal angucken. Das ist wirklich, also, wenn er sich das tatsächlich getraut hat, war er ein mutiger Kerl. Das muss man immer so sagen. Also,
oder ein Lebensmüde. Da war er Lebensmüde.
Ja, das ist eigentlich kein Boot für die offene See. Das ist so eine Küste vielleicht so ein bisschen, ja, küstennahe Gebiete. Aktuelle Politik wollten wir nochmal nachhaken. Also, der Thomas war ja erst ganz traurig. Und dann ging es aber.
Ich war nicht traurig. Ich war erstaunt, als ich die Geschichte dort auf dem Bundesparteitag mit der Drogenlegalisierung gehört habe. Ich dachte, was ist denn hier los? Was habt ihr da geraucht? Erst wird für die Drogenfreigabe gestimmt und dann wird das wieder eingedampft. Also muss man wissen, wir haben ja immer so einen kleinen Disput, Alexander und ich. Ich als Anwalt kämpfe hier immer so ein bisschen für die Cannabis-Legalisierung. Da sind wir immer unterschiedlicher Meinung. Und da dachte ich, naja, Mensch, was war denn da los? Und dann habe ich es aber erstmal richtig gelesen, dass es ja da doch um mehr ging. Erzählen Sie mal kurz, was da passiert war.
Es war ein kommunikatives Missverständnis. Man muss zunächst wissen, wir hatten ja, es ist heute in der Bildzeitung veröffentlicht worden, während des gesamten Parteitages unglaublich viele Hackerangriffe. Also sehr massiv, sehr professionell, auch sehr kriminell, die mithilfe des BSI und von vielen Dienstleistern, die wir hatten, abgewehrt werden konnten. Gleichwohl wurden gelegentlich Leute bei uns einfach rausgeschaltet. Und die gesundheitspolitische Sprecherin Aschenberg-Dugnus, die ihr Votum dazu abgeben sollte, wie wir uns in diesem Jahr sehr interessanten Antrag verhalten sollen, konnte sich nicht zuschalten. Und dann entstand irgendwo in dem kleinen Saal, in dem wir waren, das Präsidium saß ja auf der einen Seite, das Präsidium des Parteitags auf der anderen Seite, entstand irgendwie das Gerücht, wir können denn zustimmen, wir können das übernehmen. Und da in der Halle selbst, in der wir waren, sehr viel auch weit übertragen worden ist, ist diese Erklärung von Volker Wissing, ich höre, wir können übernehmen, von denen so verstanden worden, Bundespartei übernimmt diesen Änderungsvorschlag. Und dann habe ich gesagt, sag mal, spinnt die eigentlich, wisst ihr eigentlich, was da drin steht? Und dann haben die gesagt, nee, portugiesisches Modell kennen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist ja wunderbar. Dann habe ich Aschenberg-Dugnus eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, sag, bist du irre, dass wir das jetzt hier übernehmen? Hat sie gesagt, Schindburg hat gesagt, wir machen das. Dann habe ich Schindburg angeschrieben mit WhatsApp, da konnte sich auch nicht einwählen. Und er hat gesagt, wieso, ich bin dagegen, macht ja keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, Leute, wenn wir jetzt hier beschließen, dass wir die, also faktisch alle Drogen freigeben, dann ist das was anderes als unsere bisherige Drogenpolitik. Ich bin auch dafür, dass wir Drogenkranke als Kranke behandeln und nicht als Kriminelle. Aber jedenfalls müssen wir dafür Sorge tragen, dass nicht der Eindruck entsteht, die Freien Demokraten wollen nicht, dass alle Drogen konsumiert werden können. Und die Behauptung, damit würde man OK trockenlegen, halte ich deshalb für falsch, weil man diese illegalen Drogen ja nur bei der OK beschaffen kann und irgendwo sonst. Würde übrigens auch unsere ganze Kampagne, warum man Cannabis legalisieren sollte, völlig in den Hintergrund drängen und uns dann wirklich zu einer Drogenpartei machen, alles überlagern in öffentlichen Kommunikation, was wir gerade sinnvollerweise beschließen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also jetzt gehe ich da hin und sage, wir müssen das Ding wieder streichen. Also dann war die Frage, da darf man einen Streichungsantrag stellen. Das ist dann sehr schnell vom Satzungsausschuss. Ja, Lasse Becker hatte ja, also der ehemalige Vorsitzende der Jugendliberalen, ja gesagt, was wir vor 5 Minuten beschlossen haben, kann ich jetzt zurückgeholt werden. Da habe ich gesagt, doch, denn wenn übernommen, nicht, dann kann man auch wieder streichen, denn ich will nicht, dass das da reinkommt ins Programm. Und dann hat der Satzungsausschuss sehr schnell entschieden, das ist richtig. Und dann hat der anwesende Ombudsmann der FDP entschieden, das ist richtig. Und das Präsidium entschieden, das ist richtig. Und dann konnte ich mich nochmal in die Bresche werfen und sagen, also ne, unsere Zielvorstellung ist nicht, dass wir faktisch Drogen freigeben. Unsere Zielvorstellung ist, dass wir Drogensüchtige tatsächlich entkriminalisieren. Es macht keinen Sinn, die ins Gefängnis zu stecken. Die gehören in Krankenhausbehandlung oder was auch immer. Das ist was völlig anderes, als sozusagen das Signal zu geben, man darf jetzt Heroin zu sich nehmen oder Crystal Meth zu sich nehmen, ohne dass man mit Konsequenzen rechnen muss. Und das ist dann dankenswerterweise auch so entschieden worden.
Das ist so eine alte Debatte. Also ich bin ja bei uns im Berufsverband, im Bunddeutscher Kriminalbeamter tätig, hier als Landesvorsitzender. Und das ist auch so eine ewige Debatte, die wir im Verband haben. Sehr viele unserer Mitglieder beschäftigen sich so mit Drogenbekämpfung, halt dienstlich. Und dieses portugiesische Modell, muss man ja sagen, gibt ja tatsächlich alle Drogen frei. Die sagt, jeder hat das Recht auf...
Faktisch.
Also, faktisch, genau, hat das Recht auf Rausch. Also die werden insofern freigegeben, als dass der Konsum als Ordnungswidrigkeit bewertet wird dort.
Und auch der Besitz bis zu 10 Tagesdosen nicht strafrechtlich verfolgt
wird. Genau, der wird als Ordnungswidrigkeit mitgeahndet. Da hatten wir auch schon eine Debatte hier, der Thomas und ich. Vom Grunde her finde ich das mit der Ordnungswidrigkeit, zumindest was Cannabis betrifft, gar nicht so dumm. Weil die Regel derzeit ist ja, dass jedes Verfahren bei Konsumenten eingestellt wird. Also jemand, der mit einem Joint zum Eigenbedarf erwischt wird irgendwo, da wird zwar eine Strafanzeige gefertigt, aber die wird eingestellt, also im Normalfall. Also
wir haben in allen Ländern ja mit den Generalstaatsanwaltschaften jeweils etwas unterschiedlich von der Menge her, aber jedenfalls vereinbarten Zustand, dass der Eigenbesitz bis zu einer bestimmten THC-Menge nicht strafrechtlich verfolgt wird.
Genau.
Der Eigenbesitz so. Ich halte es auch für sehr sinnvoll, weil wenn man jemanden mit einem Joint erwischt und den jetzt anschließend vor das Gericht zu bringen bei den wunderbaren Belastungen, die wir sonst haben, für abwegig. Abgesehen davon, ich rauche selbst nicht, ich rauche auch keinen Joint, aber ich kenne auch eine ganze Reihe von Polizeibanden.
Ehrlich? Das glaube ich nicht.
Auch dann zur Schmerzvermeidung. Es gibt jetzt ja ein wunderbares...
Ja gut, aus medizinischen Gründen,
ja. Wir wissen mittlerweile, ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt, dass sozusagen dass das Suchtpotenzial, wenn man tatsächlich bei Cannabis bleibt, das Suchtpotenzial geringer ist als bei Nikotin oder auch bei Alkohol und anderen Dingen mehr. Ich glaube, dass da mehr Aufklärung auch besser wirken würde als dieser Versuch, das wegzudrängen, abgesehen davon, dass das gesellschaftlich mittlerweile so verbreitet ist, wir müssen wahrscheinlich ein Drittel unserer Gesellschaft unter das Dach packen, wenn wir das wirklich verfolgen wollen. Das heißt aber nicht, dass wir die harten Drogen wirklich auch nur ansatzweise freigeben sollten, weil wir damit auch die Eigenverantwortlichkeit und die Freiheitsmöglichkeiten von denen, die süchtig werden, dann massiv begrenzen und einschränken würden. Aber noch einmal, für mich sind Süchtige Kranke.
Ne? Absolut sind es auch, ja. Und das Problem ist ja tatsächlich, wenn man die freigeben würde, das hatten Sie am Anfang auch schon gesagt, müsste man sich halt auch Überlegungen anschauen, wie man die legal produziert und vertreibt. Das wäre ja dann der nächste Schritt, der noch dazu käme. Und bestimmte Drogen, die kann man ja nicht guten Gewissens verkaufen. Das geht ja gar nicht, weil die Wirkung so immens, also gesundheitsschädigend ist. Also das muss ja als Gift eingestuft werden.
Das dürfte man auch gar nicht, nicht? Das ist ja auch die Erklärung dafür, warum wir beim Absinth bestimmte Größen auch nicht überschreiten dürfen, weil die Wirkung auf die Gehirnzellen massiv ist. Und das haben wir bei Heroin, das haben wir bei Crystal Meth und bei sonstigen synthetischen Drogen. Also dass der Staat zulassen würde, dass Menschen sich auf diese Art und Weise selbst ruinieren.
Naja, das hat ja auch wieder Gesellschaft.
Wir lassen das zwar beim Alkohol zu, oder sagen wir der Kulturdroge. Ich habe übrigens, sagen wir mal, Mönche erfunden, Biersaufen und Wein gab es schon zu römischen Zeiten. Also, aber damit kann man einigermaßen umgehen, vor allen Dingen, weil das ja auch sehr schnell sowohl im sozialen Umfeld dokumentiert wird, aber wenn jemand heroinabhängig ist, wissen wir auch, dass selbst die besten Therapien allenfalls ein Drittel der Leute noch erreichen können und der Rest ist für den Rest seines Lebens bezeichnet.
Also ist jetzt im Programm, wenn ich das richtig verstanden habe, das Bestreben zum Legalisieren von Cannabis drin, aber nicht diese Einführung des
Ja, das ist portugiesische Modell. Das ist wirklich mit großer Mehrheit wieder rausgepackt worden.
Ja.
Und die Frage der Legalisierung von Cannabis ist ja Beschlusslage der FDP seit mehreren Jahren schon. Ich musste damals gegen meinen Widerstand, mittlerweile habe ich den ja komplett aufgegeben. Aber das ist Beschlusslage der Partei. Ich weiß nicht, ob es im Bundestagswahlprogramm noch mal extra erwähnt worden ist, aber jedenfalls ist es Beschlusslage der Partei. Seit 3 Jahren bestimmt. Ja.
Gut, man muss ja nicht
großer Sieg der jungen Liberalen auf dem Bundesparteitag. Ich kann mich daran noch erinnern.
Das war, man muss ja nicht mit jeder Position konform gehen. Ja, das ist ja das Schöne.
Gott bewahre.
Also, ja, wie geht es politisch jetzt weiter?
Sie wissen ja, ich habe ja, was Nord Stream 2 angeht, in unser Verhältnis zu unseren russischen Freunden, auch eine etwas dezidierte, abweichende Haltung von der Haltung von Lambsdorff und anderen.
Wie ist die?
Ich glaube, dass wir unser kommunikatives System mit Russland wieder intensivieren müssen. Meine ganze Lernerfahrung lautet, übrigens so ist die deutsche Ostpolitik mal entstanden, dass wir auch mit Leuten reden müssen, die wir nicht so toll finden, weil solange man redet, ne, schießt man nie aufeinander. Mhm. Und was Nord Stream 2 angeht, glaube ich nicht, dass man ein Infrastrukturprojekt, was über 30 Jahre laufen sollte, an tagespolitische Empfindlichkeiten ausrichten sollte. Ich habe mich gefreut, dass Annalena Baerbock, von der ich gar nicht so viel Weitsicht erwartet, erklärt hat, wir bauen das Ding erstmal zu Ende und ob dann der Gas anschließend durchläuft, das sehen wir dann. Aber erstmal muss das Ding zu Ende gebaut werden, was ja auch Sinn macht, nachdem wir schon 9 Milliarden Euro auf den Meeresgrund versenkt worden sind.
Ja, da hängen ja auch Verträge dran und alles, die jetzt man wahrscheinlich nicht einfach mal so eindampfen könnte.
Ich versuche auch meine eigene Partei davor zu warnen, zu glauben, dass wir jetzt die Wirtschaftspolitik nutzen dürfen, um Menschenrechtspolitik oder Außenpolitik zu betreiben. Also an sich sind wir der Auffassung, dass man unternehmerische Aktivitäten nicht einfach eingreifen darf aufgrund von politischen Opportunitäten. Wer entschädigt denn eigentlich die Unternehmen, wenn da was nicht funktioniert? Ich habe selbst mal als Anwalt, würde ich sagen, als Verteidiger einen Geschäftsführer eines Unternehmens verteidigt. Ja, das Unternehmen musste deshalb in die Insolvenz gehen, weil sie Lieferverpflichtungen nach Russland nicht mehr erfüllen konnten aufgrund der Sanktionen. Dafür gibt es keine Entschädigung. Und die haben eben noch gehofft und zu lange war die 3-Wochen-Frist war überrundet. Und dann hat die Staatsanwaltschaft sich wirklich erdreistet, Anklage gegen den Geschäftsführer zu erheben wegen Insolvenzverschleppung. Dann habe ich das aber hinbekommen bei netten Diskussionen. Das ist nicht euer Ernst, dass wir in der Hauptverhandlung wollen, dass ich jetzt alle vorladen muss von der Bundesregierung, was die eigentlich veranlasst hat, das zu machen und überhaupt. Und der kriegt keine Entschädigung dafür, der wollte da keine öffentliche Verhandlung. Dann haben die gesagt, nee, 153a und dann ist das nicht erledigt. Aber da kann man sehen, was passiert. Nicht? Unternehmen mittendrin hatten Verträge, hatten vor, die Güter eingekauft, um sie nach Russland zu liefern. Jetzt hatten sie die, kriegen kein Geld aus Russland, pleite.
Das ist schon krass, ja.
Kann für einen Liberalen nicht vernünftig sein.
Nee.
Also man kann schon Sanktionen dann aussprechen, kein Thema. Nur dann muss man die davon betroffen sind, auf der eigenen Seite jedenfalls entschädigen. Sonst müssen die sich mal aufopfern, die armen Schweine, die hier in Beziehung haben. Wir machen das ja mit China auch nicht und mit den Vereinigten Staaten auch nicht, obwohl, da könnten wir auch mal vielleicht sagen, ne, ihre Menschenrechtspolitik, immer noch haben sie Guantanamo, was wir nicht für rechtlich zulässig halten. Da sagen wir auch nicht, wir kaufen jetzt keine Harley-Davidson mehr.
Also Wirtschaft, vielleicht nochmal zurück nach Deutschland, ins Land. Corona und die Aussetzung des Insolvenzrechts hier. Was mal so an die Frage an die Rechtsanwälte, was wird das für Folgen haben für Deutschland? Also wir haben ja immer noch diese Aussetzung der Pflicht, sich die Insolvenz anzumelden.
Nein, die haben wir.
Ja, das ist eine Fehldeutung. Wir haben keine Aussetzungsmöglichkeiten. Das ist wird so häufig falsch verstanden. Und meiner Meinung nach auch nicht wirklich so klar kommuniziert, wie es ist. Also wir haben nur insoweit die Möglichkeit, als dass die Zahlungsunfähigkeit oder die Zahlungsfähigkeit jetzt an diesen an der Corona-Förderung hängt. Ansonsten
es ist sogar noch komplexer, weil die meisten Leute immer nur in der Zeitung lesen, was da geschrieben steht. Und man stellt dann fest, die haben es gar nicht verstanden. Also zunächst einmal ist die 3-wöchige Antragsfrist nur ausgesetzt für Unternehmen, die einen Antrag gestellt haben und die Liquiditätsschwierigkeiten gekommen sind, weil der Antrag noch nicht ausgezahlt worden ist. Es hat nichts mit der Überschuldung zu tun. Okay. In die ja viele Unternehmen reingeraten sind, weil sie immer noch laufende Kosten haben, aber keine Umsätze mehr machen können. Die sind seit dem 1.1. diesen Jahres jedenfalls wieder antragsfähig in der 3 Wochen. Das haben die meisten gar nicht begriffen. Also Corona-bedingte Umsatzausfälle führen nicht dazu, dass die Insolvenzantragspflicht nicht mehr da ist. Aber das wird definitiv, da sind sich alle Experten einig. Ich habe bei mir in der Kanzlei noch eine große Steuerberatungsabteilung auch, alle einig, das wird ein sehr böses Erwachen für viele geben, wenn die Pandemie, was weiß ich, am 30.09. oder sowas angeblich bewältigt sein wird. Also es wird viele Unternehmen geben, gerade auch im mittelständischen Bereich, die das nicht überleben werden.
Da hat sich ja sogar der Verband der Insolvenzverwalter mal bemüßigt gesehen, da eine Pressemitteilung rauszugeben, von denen man ja sonst man eigentlich relativ wenig so hört in der Öffentlichkeit. Aber da haben die ja auch ganz ausdrücklich vorgewarnt, dass da eine Welle rollt, die noch keiner so richtig auf dem Schirm hat.
Ja, die Amtsgerichte deutschlandweit nicht, haben ja auch das Problem, dass sie anschließend nicht mehr so viel Rechtspflege haben, das zu bewältigen. Also da, auch da gibt es mittlerweile die Anforderungen an die Justizminister der jeweiligen Länder, dafür Sorge zu tragen, dass die Amtsrichter mit ausreichend Rechtspflegern ausgestattet werden und Insolvenzrichter, um das tatsächlich hinzubekommen. Denn niemandem ist damit geholfen, dass ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, aber dann 3 Jahre liegen bleiben muss, weil die Justiz damit nicht fertig wird.
Und die Verkürzung der wie heißt das, diese Frist, der Insolvenzfrist jetzt auf 3 Jahre, die jetzt im Raum steht?
Ja, Wohlverhaltensphase.
Wohlverhaltensphase, ich kam auf den Begriff nicht. Ist das eine sinnvolle Einrichtung oder?
Ja gut, es war eine sinnvolle Einrichtung, solange Großbritannien Mitglied der Europäischen Union war, weil ja viele Möglichkeiten genutzt haben, nach Großbritannien auszuweichen. Dort gibt es dann eine einjährige Wohlverhaltensphase, dann waren wir schnell weg davon. Also ich halte sehr viel davon, dass man das nicht auf 8 oder 10 Jahre schraubt, aber 3 Jahre ist doch relativ kurz. Das würde einer Vielzahl von Menschen, die dann mit Geschäftsmodellen arbeiten, von denen wir auch sagen würden, grenzwertig, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, doch noch den Anreiz geben, vielleicht die Grenzen eher zu überschreiten, als das wäre, wenn sie Wohlverhaltensphase ein bisschen länger dauert. Aber wie gesagt, das ist für mich wirklich kein Streitpunkt. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass das größere Insolvenzverfahren ja deutlich länger laufen. Also ich habe noch ein Verfahren von 2005, was noch offen ist.
Na gut, das ist ja, wenn Insolvenzmasse da ist und die verteilt werden kann, ja, oder ein Geschäft.
Ja, wenn sehr viel noch durch Rechtsstreitigkeiten geholt werden muss. Ich bin jetzt auch, das war ja öffentlich, das kann ich ja sagen, auch im Gläubigerausschuss bei der German Property Group, bei verschiedenen Unternehmen dort. Das wird Jahre dauern, bis durch verschiedene Prozesse überhaupt ausreichend festgestellt wird, wo denn die Masse, wenn überhaupt welche da ist, wo sie ist und wie sie verteilt werden muss. Das wird Jahre dauern.
Naja, mir tun immer die kleinen Unternehmen leid. Hier im Osten hat man ja sehr viele wirklich kleinen Mittelstand, ich weiß nicht, wie man das so, die natürlich von solchen Maßnahmen, also wie langen Wohlverhaltensphasen, immer sehr stark also gebeutelt werden. Also der ordentliche Unternehmer, der in Schieflage gerät und dann 7 Jahre Wohlverhaltenspflicht über sich ergehen lassen muss, und dann ein zweites Unternehmen dann aufzubauen, ist schwierig, ja. Oder ein zweites Mal als Unternehmer durchzustarten. Ist dann nicht einfach, ja. Deshalb ist eigentlich so eine Verkürzung der Wohlverhaltenspflicht, also in den Fällen vielleicht gar nicht so schlecht. Natürlich in anderen Fällen problematisch. Vielleicht muss man da mehr differenzieren.
Gut, Sie wissen, ich komme aus dem Westen. Dort ist die Ehrlichkeit auch noch verbreitet. Aber Sie haben ja, also meine, die Menschen in Ostdeutschland haben ja einschlägige Erfahrungen machen müssen mit Menschen aus dem Westen, nicht die wie die Geier über einen Staaten des Rind sozusagen hergefallen sind. Es sind nicht immer nur die Besten gewesen, die dann Deutschlands Osten erobert haben vom Westen aus. Das muss man wirklich sagen. Und ich kann da viele Enttäuschungen auch nachvollziehen. Ich war ja selbst in den 90er Jahren unterwegs und habe Betriebe begutachtet. Und auch da sind ja sehr viele schmerzhafte Lernerfahrungen mussten gemacht werden. Also Robotron, Was war das hier, so ein Kopiergerät, nicht? Und dann sagt man als Westdeutscher,
Computer hergestellt.
Das Ding ist nichts mehr wert, weil sie kriegen dafür gar keine Ersatzteile mehr. Dann haben die Tränen in den Augen, weil sie in 10 Jahren drauf gewartet haben, um schnell zu kriegen. Da war auch kommunikativ so einiges im Argen, muss ich wirklich sagen. Aber noch einmal, wie gesagt, ich würde mich daran nicht so festhalten wollen. Viel entscheidender ist, dass wir Möglichkeiten eröffnen, nach einer Insolvenz tatsächlich auch wieder durchstarten zu können. Also, dass wir uns ein bisschen mehr an dem amerikanischen Spirit orientieren, dass dass ein sozusagen Fehlversuch nicht dazu führen darf, den Rest seines Lebens gebrandmarkt zu sein, sondern der Sinn von neuem Schaffenden ist auch scheitern zu können. Wir müssen das nur begreifen. In Deutschland ist Scheitern immer irgendwie mit dem Markt verbunden. In den USA ist das so, ich war da häufig unterwegs, das ist Ansporn, das besser zu machen beim nächsten Mal.
Also hält einem da tatsächlich auch keiner vor, ja. Das ist, gehört irgendwie dazu. Ganz im Gegenteil, wenn du so eine Erfahrung gemacht hast dort, dann ist das eher ehrenhaft und eher zu deinem Vorteil, wenn du darauf verweisen kannst. Ich bin auch schon mal gescheitert, das ist bei uns ganz anders.
Also wir beide als andere Welt, die wissen ja nicht, einer von uns beiden scheitert, wenn wir in der Streitung sind.
Genau.
Außer es gibt einen Vergleich, oder? Das geht ja auch.
Ja. Dann gewinnen immer die Anwälte.
Ja. Nein. Und interessanterweise, dieses Ost-West-Thema, ich will das jetzt nicht ausschlachten, aber die Linke hat das hier im Landtagswahlkampf jetzt aktuell in Form eines Wahlplakats tatsächlich nochmal thematisiert und meinte plakatieren zu müssen, dass man über die Wessis in Anführungszeichen in Vorstandsetagen, also dass man davon loskommen müsse. Und da hatten wir schon lustige Debatten, unter anderem also die Definition. Wenn also jemand jetzt, wir haben ja mittlerweile schon 30 Jahre Wiedervereinigung, wenn jemand jetzt 30 Jahre in Magdeburg lebt, vielleicht als Kind hierher gekommen ist, ist das dann ein Wessi oder ein Ossi? Also das ist auch eine sehr skurrile Diskussion zu teilen, ja. Aber es wird tatsächlich wieder weitergetragen.
Ich sage jetzt immer wieder, meine Kinder haben in Limbach-Oberfrohne Abitur gemacht. Meine Töchter, nach der Scheidung von meiner Frau, sind die, wie gesagt, nach Sachsen gezogen und haben dort ein wunderbares Abitur gemacht. Ich glaube, in der Generation unter 30 spielt diese Frage auch noch eine Rolle, aber eine sehr untergeordnete Rolle. Und wenn ich mal eins sagen darf, als wirklicher Überzeugungs-Schleswig-Holsteiner, ich habe mich nie als Wessi verstanden, als Schleswig-Holsteiner, ja, als Norddeutscher, mir sind die Mecklenburger auch wirklich mental viel näher als die Rheinländer, kann ich sicher sagen. Und immer unabhängig davon, wir leiden momentan unter einer Ostdeutschen. Angela Merkel ist
Ostdeutsche. Ja, ist sie nicht auch in Hamburg geboren?
Würde ich sagen.
Aber aufgewachsen und sozialisiert ist sie in Ostdeutschland. Ja. Und dann sage ich, wir hatten einen, wie ich finde, sehr guten Bundespräsidenten mit Gauck,
ja,
von dem ich persönlich auch kenne und den ich häufig getroffen habe und von dem ich gesagt habe, ich bewundere ihre Möglichkeit, mit relativ wenig Worten den Begriff Freiheit auszufüllen und erlebbar zu machen. Das ist wirklich faszinierend. Der berichtete über seine Situation in Rostock und über die Tatsache, dass er, als er das erste Mal frei wählen konnte, sich entschieden hat, nie wieder werde ich eine Wahl versäumen. Da kriegen Sie auch als Schleswig-Holsteiner, kriegen Sie dann Nackenhaare nach oben und Gänsehaut.
Ja, wie ist so in der Bundespolitik jetzt der Spirit? Also ich habe den Bundesparteitag verfolgt. Also das klang ja sehr zuversichtlich insgesamt. Ja, und wenn ich mir die Zahlen so anschaue vom Wochenende, FDP jetzt bei 12,5% in der Prognose.
Inse hat erklärt, es ist der beste Wert, den sie je für die FDP gemessen haben.
Okay.
Das ist eine gute Ausgangslage. Ich sage mal wieder, mit Christian habe ich gerade geschrieben, es gibt ja dieses wunderbare Lied, kein Ende in sich. Ne? Also warum soll das aufhören?
Ja.
Wir müssen jetzt nur ruhig und souverän unsere Durchhaltefähigkeit beweisen, jetzt nicht mit wirklich irren Ideen kommen. Und ich bin ja seit 51 Jahren in der FDP, ich habe noch nie so eine Ruhe in der Partei gesehen wie gegenwärtig, weil alle das gleiche Ziel haben, nämlich Freiheit und Rechtsstaat zu verteidigen. Das ist ja einer unserer tragenden Pfeiler auch. Und weil alle mittlerweile wissen, dass unsere Mahnung, dass wir bei der Digitalisierung vorankommen müssen, übrigens einer der Punkte, warum wir 2017 mit der Kanzlerin nicht zurechtkamen, weil sie die 12 Milliarden nicht rausrücken wollte, die wir angesetzt hatten für die Digitalisierung der Schulen, einschließlich Lehrerfortbildung und Ausrüstung der Schülerinnen und Schüler mit entsprechendem Hardware. Also die Leute begreifen und wir begreifen auch, das ist wichtig. Und ich kann mich an keine Medienlage erinnern, also dass sowohl die Zeit als auch die Süddeutsche Zeitung als auch die Taz schreiben, danke FDP, und dass die Welt jetzt kommentiert, als sei der Schuster, der früher ganz böse gegen die FDP polemisiert hat, dass er der mittlerweile Mitglied der FDP geworden. Also ich kann mich an keine Phase wirklich erinnern, bei der das die Ausgangslage eigentlich so gut war wie jetzt. Und wenn wir, wie gesagt, nicht übers Ziel hinausschießen, wenn wir ruhig und souverän bleiben, wenn wir uns mehr mit der Frage beschäftigen, was wollen wir? Wir müssen uns auch von den anderen nicht dauernd abgrenzen, vor allem auch persönlich die Leute vielleicht mal ein bisschen pieken, aber nicht grundlegend beleidigen, dann werden die Menschen bei der Bundestagswahl sagen, okay, diese FDP brauchen wir und die wollen wir. Wir haben Eintritte, wir haben Unterstützung mittlerweile in einer Größenordnung, auch finanziell durch Spender, die wir nicht mal 2017 hatten oder davor. Also insofern stimmt eigentlich momentan alles. Wir können es nur noch selbst versauen. Und deshalb bin ich immer dafür zu sagen, Leute, mit souveräner Gelassenheit jetzt zum Ziel und dann
das zu Ende bringen.
Laufen wir als Bronzemedaillengewinner durchs Ziel und nicht dahinter.
Und vielleicht schafft man die Digitalisierung. Also da war ich auch baff, als ich das gehört habe, dass tatsächlich das ein Punkt war, der 2017 dazu zum Scheitern geführt hat.
Es waren nicht die Grünen. Es waren nicht die Grünen.
Wir haben
die Grünen waren oder? Dafür. Und da hat die Kanzlerin gesagt, ich saß ja mit Christian dabei, Kanzlerin gesagt, es kommt nicht in Frage. Wir wollten ja die Schulen digitalisieren. Da hat sie gesagt, das ist Ländersache. Und sie hätte keine Lust, ungelogen, sie hätte keine Lust, sich am Beginn ihrer Regierungszeit mit den Länderfürsten zu streiten. Deshalb kommen wir das nicht in Frage.
So, dann, das hätte uns in Corona doch eine ganze Ecke weitergeholfen, denke ich mal.
Ja, nicht nur weitergeholfen, weil die Tatsache, dass immer noch die Gesundheitsämter nicht digital vernetzt sind, macht ja einen fassungslos nach 15 Monaten Pandemie. Die Tatsache, dass wir in Deutschland, europaweit funktioniert es ja mittlerweile schon, dass wir in Deutschland den Impfpass im Digitalen nicht auf die Reihe kriegen, ist doch
das verrückt.
Ist doch wirklich verrückt.
Also die Tatsache,
dass diese Corona-Warn-App über aus wenig Funktionen verfügte und erst aufgerüstet worden ist im März diesen Jahres. Vorher wurde ja behauptet, man kann das mit den Kontakten gar nicht machen, was die Luca-App kann. Jetzt kann man das ja machen, aber eben reihenweise zu spät, weil die Unternehmen sich jetzt mit Luca-App eingedeckt haben und die Gesundheitsämter auch. Also man kann nur sagen, digital sind wir im letzten Jahrhundert immer noch.
Wir haben jetzt vor kurzem den Jörg Bernstein bei uns gehabt als Gast, Direktkandidat aus Dessau-Roßlau, Berufsschullehrer. Der hat jetzt auch ein bisschen was von der Bildung erzählt und von der Einführung der Digitalisierung in den Schulen, Berufsschulen. Und er meinte, er war da schon vor 30 Jahren unterwegs und hat versucht, dort die Leute zu missionieren. Aber also für viele scheint da Digitalisierung zu sein, die Polylux-Folien, also die vom Overhead-Projektor, die Folien halt in eine PDF-Datei umzuwandeln und dann auf dem Whiteboard zu präsentieren. Ja.
Ich darf meinen Sachsen Freunden nur raten, Schleswig-Holstein führt jetzt mit dem neuen Schuljahr ein Unterrichtsfach Informatik ein, ab 7. Klasse. Und das ist nicht nur wie programmiere ich irgendwas, sondern wie kann ich auch Medienkompetenz erwerben. Also ich bekomme Informationen, wie kann ich Informationen verifizieren, ohne darauf reinzufallen, dass man, was ja heute geht, nicht auch mit digitalen Fakes versorgt wird. Ich war gerade bei der Bild-Zeitung, die mir mal dokumentiert haben, dass man mich selbst auf dem Bildschirm sehend mit meiner Stimme mit einem völlig anderen Text unterlegen kann, der das Gegenteil von dem aussagt, was ich gerade gesagt habe. Und das ist nicht mehr erkennbar. Jetzt Programme aus Kanada und aus den USA. Und dann ist auch die spannende Frage, wie können wir uns gegen diese Form der digitalen Falschmeldungen, die wir für echt und wahr halten, wehren oder das ordentlich einschätzen? Also ich finde schon, dass wir, ist ja wie eine neue Sprache, nicht? Dass wir diese neue Sprache auch in Schulen unterrichten, damit die Menschen darauf vorbereitet werden. Für mich ist das zu spät. Selbst wenn ich jetzt in Kurse gehen würde, sind das mal bei meinem Handy, nicht? Ich kann maximal 10% der Kapazität meines Handys nutzen und bin immer ganz überrascht. Wir haben ja hier auch Praktikanten, nicht? Wenn die mir zeigen, was alles so funktioniert beim Handy, bin ich völlig überrascht.
Auch Podcasten funktioniert gut, Herr Kubicki. Das hat super geklappt.
Ja, ich habe mich bedacht, da jeden Tag wirklich auch Videokonferenzen habe und Fernsehaufnahmen und Zuschaltungen habe, ich mich mittlerweile daran gewöhnt, mit den verschiedenen Systemen umgehen zu können. Also das beherrsche ich mittlerweile. Learning by doing sozusagen, aber so, wenn ich sehe, was Manuel Höferlin alles so beherrscht, mit seinem Laptop beispielsweise, dann staune ich mal wieder, was technisch alles möglich ist.
Die Stunde ist rum, war eine absolut anregende, spannende Stunde. Vielen Dank, Herr Kubicki. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, beim Hören des Podcasts kann man wieder viel lernen. Ja, danke.
Also vielen Dank auch an euch und viel Erfolg bei der Wahl und auch sonst im normalen Leben.
Dankeschön und ja, gute Fahrt nach Magdeburg nachher.
Jawohl.
Genau.
Und wenn Zeit ist. Ich mach mich gleich auf den Weg. Deshalb muss noch kurz vorher getestet werden hier und dann mache ich mich auf den Weg.
Also, wenn noch Zeit ist, mal in den Dom reinschauen. Der ist fantastisch.
Schau erstmal.
Tschüss. Cooler Typ.